Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoom Talk. Und wir haben heute ein spannendes Thema für euch wieder vorbereitet. Das haben wir in der Form noch nie gestreift. Und zwar geht es um natürlich Digitalisierung, aber auch um Demografie. Und zu dem Thema haben wir wieder einen spannenden Gast eingeladen. Und zwar ist das Olaf Neuenfeld. Olaf, herzlich willkommen und magst du dich bitte einmal vorstellen?
Ja, hallo Ingolf, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Olaf Neuenfeld. Ich bin in der Zielgruppe 50 plus angekommen. Also ich bin irgendwo Mitte 50. Die Kohorte der so sagenumwobenen Babyboomer, seit mehr als 30 Jahren in der Finanzvorsorge tätig, seit circa 10 Jahren in der Thematik Ruhestandsplanung, Zielgruppe 50 plus aktiv. Dort haben wir im Netzwerk eine Initiative Ruhestandsplanung gegründet. Das ist ein Verein, ein Expertennetzwerk für die Finanzberatung 50 plus. Ziel ist es, sozusagen die Bürger, Finanzberater und Produktlösungen zusammenzubringen. In dem Kontext haben wir auch einige Bücher geschrieben und einen echten Fachhochschulstudiengang Ruhestandsplanung ins Leben gerufen. Ja, das ist so ein bisschen zu mir in den letzten 10 Jahren vor allen Dingen.
Mhm, danke, Olaf. Dieses Thema Ruhestandsplanung 50 plus, das scheint ja immer noch so ein bisschen ein Thema für Experten zu sein. Also wenige in der Versicherungswirtschaft interessieren sich dafür. Auch bei den Insurtechs hat man den Eindruck, alle fokussieren sich eigentlich auf junge Zielgruppen und auf den sozusagen Abverkauf von relativ einfachen Produkten, die aber sich vor allen Dingen eben an junge Leute, an Leute, die ins Berufsleben einsteigen, in erster Linie wenden. Auch Vertriebe legen da immer ihren Fokus. Dabei ist es ohne Frage so, dass die Zielgruppe 50 plus wahrscheinlich zahlenmäßig inzwischen fast die stärkste ist in Deutschland. Und die hat ja ganz spezifische Probleme und Herausforderungen zu bewältigen. Worauf führst du das zurück, dass auch Versicherer, aber selbst auch die neuen Unternehmen wie die Insurtechs diese Zielgruppe weitgehend außen vor lassen, scheinbar?
Ja, das ist leider so, Ingolf. Nicht nur die Versicherer, sondern nahezu alle Finanzvorsorge-Protagonisten fokussieren sich in der Masse auf 50 minus, wie wir das so nennen, und nicht auf 50 plus. Das Schlimme ist, der Kunde merkt das und wenn man also Kunden befragt, dann sind sie zu einem Großteil, es gibt sogar Marktforschung, wo man zu 90% der Meinung ist auf Kundenseite, dass man hier ein bisschen konzeptionell vergessen wurde. Aber du hast schon recht, es ist ein riesiger Markt, fast 50% der Bürger sind in dem Segment. Viele Berater sind auch in diesem Segment, also es passt eigentlich zusammen. Dann ist natürlich die Frage, warum ist das so? Also warum ist es nicht so, dass sich alle Finanzvorsorgeanbieter und Vertriebe sozusagen in diesem Segment tümmeln? Das liegt ein bisschen an der Komplexität der Beratung. Ist natürlich klar, es sind viele Entscheidungen in dem Alter schon getroffen. Viele Themen sind emotional, Strukturen sind komplex. Es gab vielleicht Scheidungen, es gibt Patchwork-Situationen. Produktverkauf ist nicht so beliebt in der Zielgruppe, also man muss da konzeptionell ran. Das muss dann aber auch geschult, trainiert werden und muss verstehen, wie der Kunde tickt. Das Marketing muss ausgerichtet werden, Vertriebsmanagement muss ausgerichtet werden. Digitalisierung funktioniert, aber natürlich anders, kann man sich ja vorstellen, wenn man einen 30-Jährigen hat und einen 70-Jährigen oder einen 60-Jährigen. Es kommt ja häufig auch zu schwierigen Beratungssituationen, die halt sehr emotional sind. Es geht um Tod, Pflege, Nachlass, Sicherung des Lebensstandards. Aber es gibt, glaube ich, Licht am Horizont. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass viele Versicherer und Produktanbieter und Vertriebe sich mittel- bis langfristig auf dieses Thema fokussieren werden unter der Überschrift Ruhestandsmanagement. Also es wird, glaube ich, langsam losgehen. Aber bis jetzt ist es so, dass der Markt halt noch ein bisschen unterentwickelt ist. Ja.
Vielleicht für diejenigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem Thema noch nicht so richtig beschäftigt haben. Du hast es eben schon angeschnitten, dass die Bedarfssituation eine andere ist. Bei den jüngeren Leuten geht es einfach um Basisabsicherung, um erste Schritte zur Altersvorsorge. Das sind so die Hauptthemen. Aber was steht im Mittelpunkt bei jemandem, der eben die 50 überschritten hat? und der, wo sozusagen das normale Renteneintrittsalter so langsam in den Blick gerät?
Naja, zuerst glaube ich, muss man sagen, dass die Ruhestandsplanung oder das Segment 50 plus ja so ähnlich strukturiert ist wie das Segment 50 minus. Also es gibt den 20, 30, 40-Jährigen. Also es ist eine sehr heterogene Zielgruppe. Also der Bedarf ändert sich natürlich, wenn man 50, 60 und 70 ist. Es gibt den aktiven 60-jährigen Rentner, da hat man früher mal so Silver Surfer zu gesagt, ja, also die noch aktiv sind. Und dann gibt's natürlich auch die Hochbetagten, die viel Unterstützung brauchen. Also es gibt da nicht sozusagen die eine Lösung. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es so schwierig ist. Aber es ist natürlich so, dass man an Themen rankommt, die extrem wichtig sind. Also es geht so ab 50 tatsächlich, man muss sich Gedanken darüber machen, wie sichere ich mein Einkommen, also Einkommensstrategie im Ruhestand. Und wenn man dann im Ruhestand ist, dann geht es sehr häufig auch um Themen wie rechtliche Vorsorge, also Verfügung, Vollmacht, Testament. Es geht darum, sich Gedanken darüber zu machen, wie man sozusagen seine Wohnsituation strukturiert. Also das Eigenheim im Wald ist mit 30 vielleicht noch ein tolles Thema. Mit 90 sieht man das vielleicht nicht mehr so. Also man muss tatsächlich getroffene Entscheidungen doch mal revidieren. Und warum ist das letztendlich so, dass es so schwierig ist, sozusagen sich dann auf diese Themen, also den Kunden zu verstehen und auf diese Themen zu fokussieren? Ich glaube, dass es teilweise daran hängt, dass in den letzten Jahren ja viel passiert ist. Also die letzten 10 Jahre waren geprägt von vielen regulatorischen Veränderungen, Vergütung, Ausbildung, natürlich Digitalisierung als ein spannendes Thema. Und ich glaube, dass man, und Digitalisierung scheint sexier zu sein als demografischer Wandel. Und ich glaube, dass man einfach in der Industrie mehr verstehen muss, in der Finanzvorsorgeindustrie, dass da eine Zielgruppe ist, die gar nicht so kompliziert ist, die unendliche Bedarfe hat. Und die Lösungen sind dann am Ende vielleicht ein bisschen komplexer, aber jetzt auch nicht Raketenwissenschaft. Ja, also es ist nicht so schwierig, da Lösungen für zu finden.
Wenn wir das nochmal so ein bisschen auf die volkswirtschaftliche Ebene heben, wenn wir so an unsere Großeltern-Generation denken, dann so gefühlt ging es denen eigentlich im Ruhestand ganz gut. Die hatten im Wesentlichen ihre Rente, die sie aus dem Umlageverfahren bezogen haben. Dann nebenbei sicherlich hier und da noch ein paar Ersparnisse und dann hatte man sein eigenes Häuschen. Gab es eine Zeit lang auch in Deutschland so die Diskussion, wie sicher sind eigentlich unsere sozialen Systeme? Was kann die Krankenversicherung noch leisten? Was kann aus der gesetzlichen Rente noch bei rauskommen? Auch das Thema Pflegeversicherung war lange Zeit sehr intensiv in der Diskussion. Jetzt hatte man so in der letzten und vorletzten Legislaturperiode den Eindruck, dass die Politik irgendwie sehr darum bemüht war, zu sagen, das ist alles wunderbar und wir erreichen noch ein vernünftiges Absicherungsniveau und wir können sogar uns zusätzliche Leistungen, Stichwort Mütterrente oder vorzeitige Eintritt ins Rentenalter leisten. Wird da so ein bisschen vernebelt, wie es wirklich um diese Systeme steht und dass man eben tatsächlich sich nicht einfach drauf verlassen kann? So wird es so ähnlich gehen wie meinen Großeltern?
Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich glaube, die Ehrlichkeit wird da in Scheiben kommen. Ich glaube, die Experten sagen ja schon heute, dass sozusagen die sozialen Sicherungssysteme nur eine Basisabsicherung liefern können. Und du hast ja schon angedeutet, die heutigen Rentner, denen geht es ja noch relativ gut. Wenn ich mir anschaue, wie die Situation ist, also ein Durchschnittseinkommen, glaube ich, ist heute 2.100 Euro, eine Durchschnittsrente 1.100, das Medianvermögen ungefähr 80.000, das schreit nach Problemen. Ja, also das ist ja, sieht ja nicht so aus, sieht ja nicht gesund aus. Und daher, glaube ich, hat auch die Finanzvorsorgeindustrie da einen großen volkswirtschaftlichen Auftrag, die Themen ehrlich zu machen. Und der Staat wird weiter sozusagen Basisabsicherung liefern können. Und das betrifft alle Bereiche, die du schon gesagt hast. Also wir werden älter, wir werden weiblicher, wir werden weniger, wir werden kulturell vielschichtiger. Und das hat Auswirkungen. Und das ist keine Frage. Und das ist ganz stark zu merken in der Rentenversicherung. Aber das Gesundheitssystem ist auch klar, wenn es immer mehr Ältere gibt, Ja, dann gibt es auch, und im Alter steigen halt die Kosten im Gesundheitssystem. Da müssen wir uns Gedanken machen. Private Vorsorge wird die einzige Lösung sein.
Jetzt versuchen wir ja immer das Thema Digitalisierung hier vor allen Dingen zu beleuchten. Wie, du hast am Anfang schon mal gesagt, 30-Jähriger ist sicherlich anders digital zu erreichen und vielleicht digital affiner als Leute, die jenseits der 50 sind oder vielleicht sogar 70 oder 80. Ist das wirklich heute noch so, dass man die nicht über die digitalen Medien erreichen kann und dass die für digitale Interaktionen nicht zur Verfügung stehen? Denn wenn man sich anguckt, wie viel Prozent der Haushalte heute zum Beispiel eine Amazon Prime-Mitgliedschaft haben, wer generell heute einen Internetanschluss hat und so weiter, dann müsste man ja eigentlich sagen, dass diese Differenzierung gar nicht mehr nötig ist, dass also heute auch 80-Jährige sehr häufig noch mit allen möglichen Zielgruppen, Enkeln, aber auch Dienstleistern, dann digital kommunizieren. Müsste das nicht eigentlich auch möglich sein, bei so Themen wie Finanzvorsorge auch digitale Angebote zu unterbreiten?
Natürlich kann Digitalisierung hier helfen. Ich glaube, dass die Lösung relativ einfach ist und das macht man ja heute schon. Man guckt sich die Segmente an und definiert so im Neudeutschen die Customer Journey und dann ist es eigentlich immer ein Zusammenspiel zwischen digital und analog, online und offline. Und dann gibt es Bereiche, die sind halt noch sehr, sehr nah an den digitalen Wünschen sozusagen der Industrie dran. Also ein 50-, 60-Jähriger, glaube ich, da hast du total recht. Internetnutzung ist relativ hoch, Smartphone-Nutzung ist relativ hoch. Die haben natürlich ein anderes digitales Nutzungsverhalten. Ja, also TikTok ist da, glaube ich, nicht so die angesagte oder Instagram ist da nicht so verbreitet. Aber Facebook funktioniert auch bei Älteren sehr gut. Schwierig wird es natürlich dann, wenn man so in den Bereich 70, 80 kommt. Ja, und das ist auch eine Zielgruppe mit Bedürfnissen. Ich glaube, das Kernthema ist, dass wir für jede Zielgruppe, für jeden Bedarf eine Journey definieren müssen. Und es ist immer ein Zusammenspiel zwischen digital und analog, online und offline. Und natürlich kann Digitalisierung dort viele Themenlösungen, Informationen, Transparenz, Schnelligkeit, Effizienz, das sind alles Themen, die auch ein 80-Jähriger gerne hätte.
Es gibt ja so schöne Begriffe heutzutage wie Age-Tech oder Age-Science. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ja, das sind tatsächlich Trends der letzten Jahre, auch weltweit. Also wir reden ja nicht, demografischer Wandel ist ja kein rein deutsches Thema. Wir sind zwar die älteste Gesellschaft in Europa und in 20 Jahren wahrscheinlich auch in der Welt, aber andere Märkte kümmern sich natürlich auch um Themen. Age Science befasst sich vor allen Dingen mit dem Thema Lebenserwartung und wie kann man gesünder und besser älter werden. Es ist ja heute so, das kennt man vielleicht auch, Anti-Aging ist auch so ein Thema, was wahrscheinlich so in diesem Bereich fällt. Die Chance eines weiblichen Babys, 100 zu werden heute, ist zwischen 25 und 50%, je nach Studie. Ja, also wir werden alle sehr, sehr alt und wir müssen dafür sorgen, dass wir auch gesund alt werden. Und dann geht es um Thema wie Ernährung, Hormonbehandlung, Nahrungsergänzung. Man schaut sich an, wie Zellen funktionieren. Was ist eigentlich Alterung? Das ist ein Zerfallsprozess. Wie kann man den aufhalten? Also das ist so ein bisschen das Thema Age Science, ein bisschen älter zu werden, aber vor allen Dingen gesünder älter zu werden. Also nicht zu zerfallen und nicht halt krank zu werden. Age Tech, da geht's, also das ist sozusagen das Äquivalent von Fintech im Gesundheitsbereich. Hier geht's um Technologien, die das Alter erstmal ermöglichen und angenehmer machen. Also Smart Home, Ambient Assisted Living sind da so Themen. Also Beispiele, Notfalltaster, Sturzdetektoren, Bewegungsüberwachung, das sind so Themen, die in dem Bereich sind.
Okay, also das ist Sensorik im Wesentlichen, die sicherstellt, dass wenn mir was passiert oder so im Haus, dass ich Hilfe bekomme. Das gibt es ja im Prinzip in so halb analoger Form schon relativ lange, solche Systeme, aber die werden wahrscheinlich jetzt durch moderne Technologie einfach preiswerter und allgemein zugänglich. Oder wo siehst du da vor allen Dingen die Vorteile im Moment?
Naja, die Themen, die wir schon ewig kennen, sind so Thematiken wie Barrierefreiheit und Notfallanrufe und sowas. Und du hast recht, Digitalisierung wird da sozusagen eine Professionalisierung, eine Effizienz reinbringen. Die Themen werden einfach digitaler, Internet of Things, all solche Sachen. werden dort werden Riesenmarkt, da wird sich ein Riesenmarkt entwickeln. Dann hast du die Thematik altersgerechtes Wohnen. Ja, also es werden neue Pflegeeinrichtungen, Residenzprojekte, andere Wohnformen sich entwickeln. Es wird vielleicht sogar Wanderungsbewegungen geben, also weg aus Deutschland hin nach Südeuropa, vielleicht auch nach Asien, ja, weil da die Kosten einfach geringer sind. Ja, also wenn heute jemand in Frankfurt oder München in den Ruhestand geht, das ist nicht der optimalste Ort für die Person. Ja, es ist einfach sehr, sehr teuer. Ja, und die Kosten steigen. Und wir haben ja heute schon Themen wie Energiekosten steigen. Und nochmal ein Hinweis. Also heute sind ungefähr 7% der Bevölkerung über 80. Es gibt 24.000 Hundertjährige. Darunter ungefähr 80% Frauen. Also der Markt wächst und somit verändern sich auch die Bedürfnisse und die Risiken, die wir haben.
Okay, das fand ich eben ganz interessant. Also das Ergebnis einer seriösen Ruhestandsplanung kann sein, das Geld wird nicht ausreichen, um in Deutschland weiter leben zu können, sozusagen zumindest nicht, wenn man den bisher gewohnten Lebensstandard halten will. Also gehe ich nach Thailand oder wo auch immer hin, wo Pflegekräfte günstiger sind, wo ich generell günstiger leben kann. Ist das so ein Szenario, was man im Auge behalten muss?
Naja, wenn man sozusagen in die Ruhestandsplanung geht, wird man sehr häufig an die Situation kommen, dass nicht genug gespart wurde. Ja, und das kennen wir ja. Ja, also es ist in der Altersvorsorge auch schwierig, sozusagen Vermögen aufzubauen. Und dann hat man unterschiedlichste Möglichkeiten. Man kann sozusagen sich in der Familie helfen, man kann länger arbeiten, was sowieso passieren wird. Man kann Nebenjobs haben. Aber eine Lösung für gerade die 50-, 60-Jährigen, also ich als Beispiel könnte mir gut vorstellen, im Ruhestand auf einer griechischen Insel oder in Thailand zu leben. Das wird passieren. Das passiert übrigens schon heute. Es gibt schon, gerade die Schweiz ist da relativ weit, die haben da ihre Wohnprojekte in Asien, wo man dann den, ich glaube Blick heißt das, und den Käse, den man gerne hätte, und die Schoki, die man gerne hätte, tatsächlich bekommt. Ja, unterstützt von Ärzten, die sozusagen Deutsch sprechen. Also das passiert heute schon, das wird häufiger passieren.
Okay, das ist eine spannende Perspektive. Nochmal zu dem Tech-Thema zurück. Ganz viele Leute haben natürlich heute ihre Health-App auf dem iPhone und haben meistens irgendwelche Tracker, irgendwelche Devices, ob das nun Fitbit, Garmin, was auch immer. Da gibt es ja viele verschiedene. Die zeichnen ja eigentlich permanent meinen Gesundheitszustand auf und geben mir sogar Hinweise, wie ich gesünder mich ernähren kann oder dass ich mehr trinken muss oder dass ich mich mehr bewegen muss und so weiter. Das sind ja eigentlich Daten, die grundsätzlich auch für die Versicherungswirtschaft spannend wären, wenn man den Kunden irgendwie wirklich über sein ganzes Leben begleiten will und auch dafür sorgen will, dass er vielleicht fit bleibt, gesund bleibt. Warum passiert das bisher fast gar nicht? Oder hast du da andere Einblicke?
Naja, da gibt's ja auch Versuche. Da gibt's ja Versicherer, die versuchen, diese Gesundheitsökosysteme aufzubauen. Auch das scheint in Deutschland irgendwie schwierig zu sein. Kann damit zusammenhängen, dass wir Deutschen ja so ein besonderes Verhältnis zum Thema Datenschutz haben. Aber die ersten zarten Pflänzchen gibt es und das wird immer mehr kommen. Also die Verzahnung von digitalen sozusagen Lösungen mit Produktlösungen, das ist passiert heute schon und das wird in Zukunft viel, viel häufiger passieren.
Mhm. So das deutschen liebstes Kind, sagen ja viele immer, ist das Eigenheim, sind die eigenen vier Wände. In Wirklichkeit muss man sagen, ist die Eigenheimquote ja in Deutschland extrem gering, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Aber sei es drum, vielleicht hat deshalb das eigene Heim so eine große Bedeutung. Wie schätzt du denn das eigentlich ein? Ist das immer noch so, dass die Leute eigentlich in ihrem Eigenheim, was sie irgendwann mal angeschafft haben, wo sie die Familie, die Kinder großgezogen haben, wollen die da sozusagen bis zum Lebensende leben oder ändert sich das gerade so ein bisschen?
Nein, das ist unverändert. Gibt es sehr, sehr viel Marktforschung zu. Ich glaube, über 85% sind total zufrieden mit ihrer Wohnsituation, Immobiliensituation. Das Heim ist immer noch in den Köpfen der Deutschen, das ist so. Vielleicht mögen wir auch sozusagen Veränderungen nicht so gerne, aber du hast auch recht, die Immobilie, das hatte ich vorhin ja schon angedeutet, also die Wohnsituation, die man mit 30 sich mal wünscht, ist ja vielleicht nicht mit 75 oder 80 noch die richtige. Ja? Die Immobilie kann sehr, sehr schnell zur Last werden. Und das kann körperlich sein, so dass man sozusagen in einem Bereich lebt, ja, wie gesagt, auf dem Land, wo die Infrastruktur nicht so gut ist, wo die Immobilie über 3 Etagen gebaut ist. Auch das ist dann ein schwieriges Thema. Es ist aber auch finanziell, glaube ich, ein Fehler gewesen, sozusagen die Immobilie als Altersvorsorge, sozusagen als das finale Ziel zu deklarieren. Weil man bindet natürlich sehr, sehr viel Vermögen in der Immobilie, in bestimmten Zielgruppen 60-80%. Wenn man dann auf der anderen Seite weiß, dass sozusagen die Lebensstandardsicherung, also Liquidität, Einkommen ein schwieriges Thema ist, dann passt das dann nicht mehr zusammen. Ja, und da gibt es in anderen Märkten schon Modelle sozusagen, wo man aus der Immobilie Liquidität gewinnt. Das setzt sich, oder das gibt es schon seit einigen Jahren auch in Deutschland, aber auf sehr kleinem Niveau. Gerade gibt es ein Trend, so ein bisschen zum Thema Immobilienteilkauf, ist gerade so ein Thema, was sozusagen in der Zielgruppe 50 plus Ruhestandsplanung sich im Markt durchsetzt. Und das wird häufiger passieren. Also die Liquidität oder das Vermögen, was an der Immobilie ist, müssen wir sehr, sehr häufig in Liquidität umwandeln. Das wird sich nicht vermeiden lassen.
Das ist so wie angelsächsisch Assets rich, Cash poor sozusagen. Ich hab zwar meine Immobilie und vielleicht sogar noch irgendwas anderes, was mir gehört, aber letztlich die Liquidität ist nicht mehr vorhanden, weil die Rente nicht ausreicht, um die Energiekosten, die ja in astronomische Höhen steigen, irgendwie noch zu bezahlen.
Ja, es ist noch viel einfacher. Ich habe mal selber Marktforschung gemacht im Umkreis von Frankfurt, so in Kronberg-Königstein, also eine relativ gute Wohngegend mit sehr vielen Villen, schön im Wald gelegen. Da gab es viele, die eine Immobilie haben, die ein paar Millionen wert ist, die aber Schwierigkeiten hatten, sich in der Immobilie zu bewegen. Also das erste Stockwerk haben die schon seit Jahren nicht gesehen. Und geht gar nicht um große Veränderungen wie jetzt Photovoltaik aufs Dach oder so, sondern es geht teilweise auch um ganz kleine Themen. Streichen der Immobilie, das war nicht möglich. Ja? Und da wird es ganz andere Lösungen geben müssen, auch in der Familie.
Also wenn ich in meinem Haus wohnen bleiben will, dann muss ich es in der Regel altersgerecht umbauen. Also neben der Tatsache, dass ich es auch erhalten muss, die Substanz erhalten muss. Aber vielleicht brauche ich dann einen Treppenlift, wenn ich mal wieder ins erste Stockwerk will. Vielleicht muss ich mir diese Assisted Living Technologie ins Haus holen, um einfach sicher zu gehen, dass ich Hilfe bekomme, wenn ich welche brauche oder dass bestimmte Dinge einfach angenehmer werden. Und dafür muss ich irgendwie Geld zur Verfügung haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Thema Teilkauf, das läuft darauf hinaus, dass ich schon zu Lebzeiten so mein Haus teilweise zu Geld machen kann, aber trotzdem da drin noch wohnen bleiben kann. Oder wie funktioniert das?
Ja, diese Modelle, also Teilkauf ist ein Modell, was gerade im Moment sehr, sehr aktiv im Markt vermarktet wird. Aber es gibt unzählige Strukturen. Und man muss natürlich auch sagen, dass diese Themen für den Deutschen auch nicht immer einfach sind. Also sozusagen die Immobilie schon zu übertragen, also nicht mehr sozusagen Eigentümer zu sein, ist ja emotional für viele schon eine schwierige Situation. Aber wenn der Lebensstandard bröckelt und man sich nichts mehr leisten kann, dann würden sich diese Situationen auch verändern. Dann wird sich diese Sichtweise verändern, sodass diese Lösungen für bestimmte Segmente, nicht für jeden, aber für bestimmte Segmente sehr, sehr wichtig werden.
Ist das Thema Vererben der eigenen Immobilie an die nächste Generation immer noch ein wichtiges Motiv, dass man sich deshalb auch nicht davon trennt, weil man glaubt, das Haus irgendwie soll auf jeden Fall in der Familie bleiben, es ist für meine Kinder bestimmt, oder gehen immer mehr Leute jetzt auch dazu über, dass sie sagen, also das Vererben als Motiv ist für mich eigentlich nicht so wichtig, die Kinder sollen selber sehen, wie sie auf den grünen Zweig kommen.
Ja, ein guter Punkt. Das ist wieder diese Segmentierung in der Zielgruppe. Also für einen 50-, 60-Jährigen wird das immer unwichtiger. Für einen 70-, 80-Jährigen ist das noch ein spannendes Thema. Also 30% in der Zielgruppe sagen, nein, also das Erbschaftsmotiv ist noch ein Thema. Interessant ist es, dass es auch regionale Unterschiede gibt. Die Hamburger, also die Norddeutschen, sind da etwas entspannter und relaxter als die Süddeutschen. Bei den Süddeutschen ist das noch ein starkes Motiv.
Gibt es eigentlich Insurtechs, die sich um diese Zielgruppe kümmern oder da irgendwelche Lösungen anbieten? Oder hat das eigentlich dieses Megathema noch keiner so richtig aufgegriffen, in einer der größten und wachsenden Zielgruppen tätig zu werden?
Es gibt, also jetzt, wenn man aus der Versicherung, also in der Versicherung gibt es das nicht. Da gibt es zarte Produktlösungen, aber so richtig den das Fintech, was sozusagen in die Segmente geht, gibt es nicht. Es gibt jetzt zum Beispiel eine Bank, die sich auf dieses Segment 55 plus fokussiert. Aber es gibt natürlich schon, sagen wir mal, Fintechs, die Nebenschauplätze der Ruhestandsplanung sich anschauen. Also dieses ganze Thema Verfügung, Vollmachten, Testament, da gibt es schon einige Fintechs, die sich das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sozusagen dem Thema gewidmet haben. Da gibt es sogar einige und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also das wäre ein gutes Beispiel, wo man sagt, also gut, das ist jetzt kein reines 50-plus-Thema, also eine Patientenverfügung braucht jeder, aber es ist halt ein Thema, was tatsächlich emotional in die Köpfe kommt, wenn die ersten Eltern sozusagen schwer krank werden. Ne? Daher ist das gibt es einen starken Link zu 50-plus, aber es gibt da relativ wenig in Deutschland. Mhm.
Du warst ja jetzt in deinem Berufsleben für verschiedene Lebensversicherer auch tätig und einige haben sich auch mit dem Thema ja durchaus fokussiert, auf das Thema konzentriert und da entsprechende Produkte, insbesondere Rentenprodukte angeboten. Wenn du jetzt tatsächlich mal selber Chef eines Lebensversicherers wärst, man kann ja mal kurz träumen, wie würdest du denn das Thema angehen? Was glaubst du, was ein Lebensversicherer auf jeden Fall tun sollte, um in dieser Zielgruppe vorzukommen und da eben auch die Geschäftsmöglichkeiten ausschöpfen zu können?
Also es gibt ja schon, sagen wir mal, wir hatten ja eben das Thema Digitalisierung als Thema. Es gibt natürlich einige Versicherer, die sich schon auf bestimmte Themen, so wie Pflege, fokussiert haben. Ja. Und auch schon sehr, sehr lange sich auf dieses Thema fokussieren, aber das sind halt sehr, sehr wenige. Also was muss man machen? Ich glaube, man muss sich fokussieren, man muss das Thema mögen, man muss anfangen, die Zielgruppe zu verstehen. Man muss, glaube ich, auch verstehen, dass es hier kein Produktverkauf mehr ist, so wie es ja sehr häufig bei Jüngeren ist. Da kannst du mit einer Kfz und mit einer Haftpflicht schon sehr, sehr weit kommen. Das funktioniert in dieser Zielgruppe nicht. Das ist alles sehr, sehr konzeptionell. Das ist sehr, sehr emotional. Du musst gestandene Berater haben. Du musst im Marketing eine andere Ansprache haben. Also es ist komplett anders, ja. Und dazu muss man letztendlich den Mut haben. Und in anderen Märkten gibt es, also Großbritannien als Beispiel, da gibt es sehr, sehr viele Finanzdienstleister, die sich auf diese Zielgruppe fokussieren. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Daher glaube ich, dass das auch in Deutschland passieren wird. Aber wir sind immer noch sehr, sehr stark gefangen in der nächstbesten BU, wenn ich das mal so flapsig sagen kann. Ja, und die Zielgruppe ist halt nicht auf dem Radar. Aber es ist kein reines Produktthema. Ja? Du musst sozusagen deine komplette Organisation auf dieses Thema einstellen.
Aber die Wertschöpfung liegt natürlich irgendwo dann letztlich auch im Produkt, ne? Also das ist dann eben doch die Leibrente oder die Pflegerente oder vielleicht auch irgendwelche Assistenzprodukte oder so, die man sich vorstellen kann, die in der Zielgruppe funktionieren.
Ja.
Oder gibt es darüber hinaus noch etwas, was noch keiner auf dem Schirm hat?
Naja, wir haben ja viele, viele Themen schon gestreift. Also ich glaube, die Produktwelt haben wir sozusagen durch. Ne? Es geht um Einkommensstrategie, also um Rententhemen, es geht um Gesundheit, sozusagen Ökosysteme, die mehr auf die Älteren zugeschnitten sind. Da geht es dann um Pflege, es geht um rechtliche Vorsorge. Also wir haben die Themen gestreift, aber es gibt natürlich unendliche Möglichkeiten. Also gerade wenn ich an das Thema Gesundheit oder ein Ökosystem Gesundheit mir vorstelle, das ist super digital, das ist super, super modern, da ist analog und digital zusammen oder kann zusammen sein. Da gibt's das, was du beschreibst, also Internet of Things, da gibt's die Uhren, die sozusagen da reinspielen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in der Situation sind, wo wir Dinge neu erfinden müssen. Es gibt klare Bedürfnisse, die sind erkannt, die haben sich auch die letzten fünf oder zehn Jahre nicht verändert. Und das, was man da angehen muss, ist auch bekannt. Also es ist nicht komplex, es ist kompliziert.
Mhm. Das Thema Immobilienrente sozusagen, oder das eben Teilkauf, aber theoretisch kann ich ja auch meine Immobilie verrenten. Das wären ja wahrscheinlich auch Themen, die auf einen Markt stoßen könnten zukünftig. Wobei das Thema Rente, das haben wir ja auch in der Vergangenheit immer wieder diskutiert, ja auch schwer vermittelbar ist scheinbar. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern leichter ist als in Deutschland. In Deutschland trennt man sich halt ungern von seinem Ersparten mit der vagen Aussicht, dann eben natürlich bis ans Lebensende Geld zu bekommen. Aber man hat immer das Gefühl, wahrscheinlich, wenn ich zu früh sterbe, werde ich betrogen sozusagen, dann ist mein Geld weg. Wie hat sich die Diskussion darum irgendwie geändert oder wie ist auch dein Argument dafür, dass man durchaus das Thema Rente ernst nehmen sollte und dass das ein Teil der Liquidität im Alter sein sollte?
Also wir haben ja in der Initiative Ruhestandsplanung und auch im Studiengang das Thema, sagen wir mal, vom Beratungsansatz durchdacht. Du hast recht, das Thema Rente ist in unseren Körpern noch nicht so richtig verdrahtet. Es ist immer noch sehr häufig die Wette, die man verliert. Ja? Aber letztendlich, wenn du dir konzeptionell die Situation einer Familie im Ruhestand anguckst, dann geht es letztendlich darum, den Lebensstandard zu sichern. Und die Schwierigkeit dieser Thematik ist, dass du halt nicht weißt, wie lange du es sichern musst. Also die Lebenserwartung sozusagen ist ja nicht bekannt. Und somit hast du eine Situation, wo du garantiert wiederkehrende Ausgaben hast. Das lässt sich auch nicht ändern. Du musst wohnen, du musst leben, du hast Mobilität. Und der erste Schritt ist, dass du halt diese Basisausgaben auch mit lebenslang garantierten Einnahmen sozusagen absichern musst. Und das ist Rente. Also Rente ist lebenslanges garantiertes Einkommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man all sein Vermögen sozusagen jetzt in Rentenlösung packt. Aber die Basis ist tatsächlich dieses lebenslange garantierte Einkommen aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Rente. Und das hat man noch nicht so richtig verstanden. Für viele ist Rente immer noch sozusagen ein Investmentprodukt. Aber das ist es nicht. Es ist ein Biometrieprodukt. Es ist Vorsorge gegen Langlebigkeit. Ja. Und das hat sich im Markt noch nicht so richtig durchgesetzt. Da wird Rente immer noch sehr mit Investmentgedanken gesehen. Das ist es aber nicht, sondern es sichert einer Familie wichtiges, lebenslanges, garantiertes Einkommen.
Mhm. Ja, die Leute haben immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, meine Großeltern sind irgendwie 79 und 81 geworden und ich werde wahrscheinlich auch so alt. Und wenn ich mir das mal durchrechne, müsste ich eigentlich 92 werden, damit sich das lohnt. Was sagt man zu solchen Leuten?
Also erstmal ist es, das Thema, warum glauben Menschen nicht an ein längeres Leben, das ist ganz spannend. Also man unterschätzt genug Untersuchungen dazu, man unterschätzt seine Lebenserwartung so um 5 bis 10 Jahre. Das hängt teilweise damit zusammen, was du schon sagst. Also man guckt so ein bisschen in die Familie, ja, und bei einigen ist es dann so, dass da auch mal 90- und 95-Jähriger ist, aber die meisten, also gerade 2 Generationen zurück, wären ja so 70 bis 80. Das ist ja so. Also die Lebenserwartung sozusagen verlängert sich ja jetzt für die aktuellen Generationen. Ne? Und wenn man das dann als Beispiel nimmt und wenn man dann sich überlegt, es gibt so ein paar subjektive Themen, wenn man sich überlegt, wie ungesund man vielleicht gelebt hat, dann glaubt man auch nicht, dass man noch länger, noch älter wird. Aber die Fakten sind da relativ klar. Also ein durchschnittlicher Mensch wird heute zwischen 80 und 85 und das steigt jedes Jahr um 6 Monate. Ja? Und wie vorhin schon angedeutet, also ein weibliches Baby hat eine relativ große Chance, 100 zu werden.
Mhm. Corona hilft vielleicht im Moment ein bisschen, das ein bisschen abzubremsen, aber wahrscheinlich nicht dauerhaft.
Naja, es gibt auch andere Themen. Also in Amerika, glaube ich, letztes Jahr war das erste Jahr, wo sozusagen die Lebenserwartung nicht gewachsen ist. Also da gibt es die Problematik der Ernährung sehr häufig. Ne? Es gibt sehr, sehr viele, sagen wir mal, fettleibige Menschen. Aber es gibt halt auch gute Gesundheitsversorgung. Ne? Es gibt halt sehr viel Medikamente. Und wenn man sich überlegt, wie sozusagen sich die Lebenserwartung verändert hat. Das erste war ja vor 100 Jahren oder vor 80 Jahren, dass sozusagen die Säuglingssterblichkeit aufgehört hat. Das war die erste richtige Revolution. Dann hat man sozusagen Mobilität in die Gesundheitsvorsorge reinbekommen. Also man hat sozusagen regionale Ärzte gehabt. Ja, also es gab immer wieder diese Revolution und diese Veränderung in der Lebenserwartung. Ursprünglich war unsere Lebenserwartung 35 bis 40. Das ist unsere biologische Lebenserwartung. Ja. Alles andere ist sozusagen von uns verlängert aus unterschiedlichsten Motiven, mit unterschiedlichsten Werkzeugen.
Okay, wir reden hier dann also tatsächlich über eine Zielgruppe, die über die natürliche Erwartung, Lebenserwartung längst hinaus ist und trotzdem aber jetzt noch Jahrzehnte vor sich hat. Und wenn ich das richtig gesehen habe oder richtig verstanden habe, dann gibt es viele Produkte, es gibt auch viele Services, es gibt Technik, eigentlich ist alles da, damit diese Zielgruppe gut bedient werden kann. Und die Hauptherausforderung ist und bleibt eigentlich für jemanden in der Generation 50, 60, 70, wo auch immer, die richtige Beratung zu finden.
Das ist korrekt, genau. Und der Industrie fehlt der Fokus auf diese Zielgruppe. Und meine flapsige Zusammenfassung ist, es scheint nicht so sexy zu sein. Wie Digitalisierung von 20, 30-Jährigen.
Ist es hier auch so, das hatten wir oft diskutiert, dass es eigentlich nur mit persönlicher Beratung geht? Oder müsste es nicht irgendwann auch den Robo-Advisor geben, der diese Themen eigentlich so komplex sind, eigentlich viel, viel besser bearbeiten kann und viel bessere Empfehlungen geben kann?
Also ich glaube weiterhin, dass es ein Zusammenspiel ist, ja. Also es wird, ich glaube, Digitalisierung wird in vielen Bereichen sehr, sehr wichtig sein, um auch Komplexität rauszunehmen, um Strukturen und Prozesse sauber aufzusetzen. Aber ich glaube, dass gerade im Versicherungsbereich die persönliche Beratung noch wichtig ist. Und ich glaube, dass das auch ein Learning vieler Fintechs ist. Also ich glaube, viele haben gemerkt, wie schwierig es ist, mit den besten Angeboten, mit dem besten Prozess, mit der besten Digitalisierung Versicherungen zu verkaufen. Ja, da sind ja viele, die ursprünglich mal B2C angefangen haben, auf B2B2C umgeswitcht oder auf B2B. Also sie einfach gemerkt haben, Versicherung ist anders. Das ist übrigens ein weltweites Phänomen, gerade im Lebensversicherungsbereich. Es gibt keinen Markt, der eine höhere, also als Vertriebsweg sozusagen, eine höhere Durchdringung als 10% hat mit Digitalisierung. Selbst die großen guten Märkte wie Indien oder Australien, China, das sind so die Top-Märkte, die sind um die 10% Vertriebsweg Digitalisierung online. Es hat also noch keiner geknackt. Und meine These ist, das ist auch schwierig. Und im Lebensversicherungsbereich glaube ich auch nicht daran.
Jetzt passiert die Beratung ja in dieser Zielgruppe nicht, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Berater da nicht ausreichend Einkommen erzielen können. Oder siehst du das anders?
Boah, das sehe ich anders. Ich glaube, dass die Entwicklung auf den Vergütungsmodellen oder in der Vergütung ist natürlich auch ein Thema, was man sich anschauen muss. Ja, also Honorarthemen, Servicethemen. Die Zielgruppe 50 plus ist da super affin. Gerade also wir nennen sie die Zielgruppe 50 plus plus, also die über 50 sind mit ein bisschen Vermögen, also Wohlhabende oder das gehobene Segment. Die kennen Steuerberater, die kennen Rechtsanwälte, die zahlen für Service.
Okay, das heißt, wir müssen eigentlich weggehen da auch von der reinen Provisionsberatung und hin zu anderen Formen der Beratung, Honorarberatung, Verkauf von Services, von irgendwelchen Packages oder sowas. Ist das der richtige Weg dann?
Ja, und es beginnt sozusagen bei der Analyse. Ja, also wir sagen, dass das erste Produkt der Ruhestandsplanung ist, dass man sozusagen dem Haushalt 50 plus sagt, wo er steht. Also die Analyse sozusagen. Ja, das ist ein Produkt, das kann man verkaufen, da kann man Geld für nehmen. Es gibt auch schon Berater, die das machen, sehr erfolgreich. Ja, aber das ist natürlich ein schwieriges Umswitchen. Also da sehe ich Möglichkeiten, und wenn ich mir die neue Regierung anschaue und die Diskussion, die wir ja schon hatten zum Thema Provision, ich bin mir nicht sicher, wie lange Abschlussprovision im Lebensversicherungsbereich noch bleibt. Das wird ein schwieriges Thema sein. Und der Bedarf ist riesig groß, und wir bewegen natürlich auch Summen in der Zielgruppe. Ja, also es ist ja nicht mehr der Sparprozess, sondern die haben Vermögen. Und jetzt muss man den Endsparprozess organisieren. Ja? Und da hat man dann halt in der Zielgruppe auch mal ein paar hunderttausend Euro, oder das Vermögen in der Immobilie als Beispiel ist ja im Schnitt 436.000, ist glaube ich die letzte Analyse, die ich gesehen habe. Also da hat man ja auch gleich Volumen. Da gibt es genug Geschäftsmodelle, faire Geschäftsmodelle, transparente Geschäftsmodelle, die dem Vertrieb Spaß machen werden.
Mhm. Gibt es im Ausland irgendwelche leuchtenden Beispiele, an denen man sich in Deutschland orientieren könnte für Dienstleister, die wirklich nachhaltig erfolgreich sind in dieser Zielgruppe?
Das gibt es ganz, ganz sicher. Also wir müssen, es gibt ein paar exotische Märkte, so wie Japan, auf die man vielleicht nicht so häufig geguckt hat, die eine sehr alte, die älteste Bevölkerung im Moment in der Welt haben. Das werden wir, so in 20, 30 Jahren werden wir die mal ablösen, vermuten wir ja alle. Aber Japan hat sicherlich viele Themen, aber wenn man ein bisschen näher geht, so Großbritannien ist ja immer ein guter Markt, um mal zu gucken. Die sind ein bisschen so 5 bis 10 Jahre üblicherweise voraus. Fondspolicen kamen ja aus der Ecke und schwere Krankheitenpolicen kamen aus dem Angelsächsischen. Da gibt es sehr viele Einsparmodelle. Da gibt es sehr viele Versicherer und auch Vertriebe, die sich auf dieses Konzept des Entsparens, also sozusagen der Einkommensstrategie im Ruhestand, also wie organisiere ich im Ruhestand meine Liquidität fokussiert haben, inklusive der Thematik Immobilienverrentung. Es gibt auch noch was anderes, was, glaube ich, ein ganz spannendes Thema in Deutschland sein könnte, was aber komplett fehlt, nämlich so Senioren-Communities. Ja? In Großbritannien gibt es die Saga, nicht verwandt mit unserer Saga, die seit 51 sozusagen eine 50-plus-Community aufgebaut hat mit 3 Millionen Mitgliedern. Und in Amerika gibt's die AARP, also die Association of Retired People. Das sind 40 Millionen Mitglieder, auch sehr alt schon, seit 58. Dort werden dann sozusagen Service-Dienstleistungen für die Zielgruppe 50 plus angeboten. Sehr innovative Produktlösungen, also zum Beispiel AARP ist groß geworden mit einer sehr, sehr smarten Gesundheitslösung. Hängt natürlich mit der Situation in Amerika zusammen. Das Gesundheitssystem war nicht so besonders gut. So sind die groß geworden. Und die fokussieren sich sozusagen auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Segmente. Und ich glaube, es ist Platz in Deutschland für entweder Zielgruppen-Communities, also für bestimmte Themen, oder ganze Senioren-Communities, um einfach, sagen wir mal, Kommunikation, Marketing, Informationen besser umzusetzen, als es heute ist. Also da gibt es schon Themen, die wir uns angucken können und von denen wir lernen können.
Prima, vielen Dank, Olaf. Ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende der heutigen Ausgabe von Zoom Talk. Es war eine etwas ungewöhnliche, weil wir mal eine Zielgruppe, ein riesiges Segment eigentlich hier beleuchtet haben, das wir bislang weder von den etablierten Anbietern noch von den Insurtechs, Fintechs so richtig bisher bearbeitet wird. Uns fehlt auch immer noch so ein bisschen die wirkliche Erkenntnis, warum das so ist. Aber ein paar Dinge, die diese Zielgruppe problematisch machen, haben wir heute erörtert. Wir haben auch vor allen Dingen eine ganze Reihe von Ansätzen mit deiner Hilfe hier entwickeln können, wie man eben vielleicht doch in dieser Zielgruppe erfolgreich sein kann. Ich bin sehr gespannt, wie die Resonanz ausfällt auf diese Folge. Ich glaube, für viele waren das so einige Dinge, die sie hier gehört haben, die sie haben zum ersten Mal gehört und die geben durchaus zum Nachdenken Anlass. Also vielen Dank für diese tollen Einblicke, Olaf. Vielleicht noch ein Schlusswort von dir.
Erstmal sehr gerne, hat mich gefreut. Ja, ich glaube, das Zusammenspiel von den großen zwei großen Ds bei den Megatrends, also Digitalisierung und demografischer Wandel, wird uns beschäftigen müssen. Der Bedarf ist da, die Zielgruppe wird wachsen. 75% des Vermögens liegt in dieser Zielgruppe. Ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass sich das entwickelt und ich würde mich freuen, sozusagen da mitzuwirken. Also nochmal vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Olaf. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das war wieder eine neue Folge von Zoom Talk und wir freuen uns schon auf die nächste. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.